Wir sind nun bei den letzten drei Versen im Haggai-Buch angelangt und wir haben von Israel gelesen, das aus Babylon zurückgekehrt ist, mit dem Auftrag, das Haus Gottes, den Tempel zu bauen. Aber wegen der schwierigen Umstände haben sie zwar angefangen, einen Altar zu bauen, aber dann war erstmal Bauruhe. 16 Jahre ungefähr. Der Herr beauftragte dann Haggai, da mal ein bisschen darauf hinzuweisen. Und zwar am 29. August 520 vor Christi, nach unserer Zeitrechnung, gab es den ersten Spruch an Israel von vier Botschaften insgesamt. Haggai sollte die Situation Israels den Israeliten vor Augen führen. Sie haben viel gearbeitet, aber sie hatten wenig Verdienst. Und die Ursache war nicht irgendwelche zufälligen Dürrekatastrophen oder sonstiges, sondern der Herr hat es bewirkt, der Herr der Herrscharen. Aber der Herr hat ihnen auch eine Aussicht, eine Hoffnung gegeben. Kehrt um, baut den Tempel, seid gehorsam und ich werde euch segnen. Aber nicht nur die äußeren Umstände sprachen gegen den Bau Israels. Sie waren nur noch ein kleines Volk, sondern auch die inneren. Es gab Grund zum Verzweifeln, nämlich, dass der zweite Tempel nicht die Herrlichkeit haben würde, wie sie der salomonische Tempel hatte. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass David für diesen salomonischen Tempel schon einige Vorarbeiten geleistet hat. Er hat Baumaterial besorgt, er hat finanziell Geld also zurückgelegt und so weiter. Das hat David schon gemacht, bevor Salomo überhaupt den ersten Stein legen musste. Und um uns einmal die Dimensionen der Arbeit am ersten Tempel vor Augen zu führen, möchte ich uns ein paar Zeilen oder paar Zahlen aus 1. Könige 5 vorlesen. Die Zahl der Fronarbeiter, 30.000 Mann. Dazu die Zahl der Lastträger, 70.000 Mann. Steinhauer im Gebirge, 80.000 Mann. Die Oberaufseher Salomos, die über das Werk gesetzt waren, 3.300. Und jetzt stellen wir uns einmal die Zahl vor, die aus Babylon 538 vor Christi ungefähr zurückgekehrt sind. Wer kennt die Zahl? Waren es 2 Millionen? Du nicht. 1 Million? Mehr? Weniger? 500.000? Sagt eine Zahl. Kommt, macht mit. Dass das ein bisschen lockerer wird hier. Bitte? Weniger als 100.000. 50.000. 50.000 Menschen, das heißt Männer und Frauen, Alte und Kinder. Bei Weitem nicht mal so annähernd so viele in der Bevölkerung, wie dort Arbeiter waren. Da kann man natürlich auch schon mal sagen, das wird nie was. Wie soll das was werden? 180.000 Arbeiter, die 7,5 Jahre brauchten, um den Tempel aufzubauen, gegen uns 50.000 Rückkehrer, von denen vielleicht 20.000 hätten am Bau arbeiten können und noch nebenbei ihre Arbeit machen müssen. Aber Gott ging es ja gar nicht um den Tempel aus Stein, mit Händen erbaut. Ihm ging es um ein Werk, das Ewigkeitsbestand hat. Einen Ort des Friedens, sagt er. Und dieser Ort des Friedens, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Christi, von denen die Menschen damals natürlich noch gar nichts wussten, im Gegensatz zu uns. Die Gemeinde, die Gemeinschaft all derer, die das Erlösungswerk und die Gnade Gottes im Glauben angenommen haben. Darum geht es Gott doch. Er braucht keinen Tempel aus Steinen. Denn selbst Salomo hat schon erkannt, wer soll Gott fassen? Ein Haus, das ich bauen werde? Aber die Menschen damals haben Buße getan. Sie haben das Werk wieder in Angriff genommen, weil sie eben jetzt eine Hoffnung hatten. Das, was wir tun werden, ist für Gott. Dafür leben wir, dafür arbeiten wir. Und wir Menschen brauchen immer wieder diese Hoffnung. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, wofür wir leben und weben, wie es so schön heißt. Und dass wir einen Trost haben in schwierigen Zeiten, wo wir nicht mehr ein und aus wissen. Und so sind auch die letzten Verse, die letzten drei Verse im Buch Haggai. Sie gehen über die damalige Gegenwart, selbst über unsere Gegenwart hinaus. Ich möchte uns die Verse lesen, Haggai 2, 20 bis 23. Es sind übrigens vier Verse. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen. Rede zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn ich, dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Es ist diese zweite Botschaft an diesem Tag am 18. Dezember 520 vor Christi. Und sie wurde an Serubabel direkt gerichtet. Nicht an Serubabel und Jeschua, nicht an Serubabel und das Volk, nur allein an Serubabel. In den anderen Botschaften ging es immer um beide, Serubabel, Jeschua und auch um das Volk natürlich. Sie sollten es ja letztendlich vorleben. Vielleicht brauchte Serubabel eine zusätzliche Ermunterung, denn seine irdische Verantwortung dem Volk Israel gegenüber, dem König Darius und natürlich Gott gegenüber, das ist keine Kleinigkeit. Wie wir aber aus dem Text entnehmen können, brauchen auch wir solche Ermutigungen. Auch wir haben Verantwortung in unserem Leben. Serubabel hat nicht alle Verheißungen, die wir gerade gelesen haben, erlebt. Aber sie stehen zum Teil noch aus. Darum sind sie für ihn zukünftig, aber ebenso auch für uns. Und so erschreckend die Zukunft auch sein mag, wie wir gerade gelesen haben, so wird sie doch so sein, weil Gott es verheißen hat. Und weil Gott es verheißen hat, alles verheißen hat, dürfen wir Hoffnung in hoffnungsloser Zeit haben. Das ist auch meine Überschrift. Auch wenn dieses eine hoffnungslose Zukunft der Menschen ist, gibt es hoffnungsvolle Aussicht der Kinder Gottes, der, die Gott angenommen haben als ihren Herrn, als ihren Vater, die ihr Herz gesagt haben, Gott übergeben haben und gesagt haben, Herr, ohne dich will ich nicht mehr. Viele Menschen lesen die Bibel aus unterschiedlichen Gründen, um etwas zu erfahren, um eine schöne Lektüre zu haben, um Gott darin zu finden und das ewige Leben. Aber nicht alle glauben dem Wort Gottes. Und darum sind diese Verse eine Warnung denen, die das Wort nicht annehmen. Und sie sind eine Hoffnung für alle, die dieses Wort Gottes ernst nehmen, ihm glauben und sich aufgrund des Wortes Gottes Gott zuwenden. Hoffnungslose Zukunft der Menschen, von dieser lesen wir in den Versen 21 bis 22. Serubabel war ein Nachkomme Davids und wäre Juda nicht fremdregiert worden, wäre er rechtmäßiger König gewesen. Er wäre nicht nur Statthalter, sondern er hätte sozusagen die Machtposition an sich in dem Staat Israel. Aber Israel war nur eine Provinz. Und das noch nicht mal eine große, sondern eine klitzekleine. Aber doch gerade der Ungehorsam des Volkes Israels, die über die Jahrhunderte ging, traf sie der Fluch, der in 5. Mose schon verhießen war. In Kapitel 28, die Verse 32 bis 44, möchte ich uns auszugsweise lesen. Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden und deine Augen müssen es ansehen und den ganzen Tag nach ihnen schmachten. Aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest, und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden, alle Tage. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött aller Völker, unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Du wirst wie Samen auf das Feld hinausbringen und wenig ansammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. Gott hat es vor dem ganzen Volk Israel verheißen, an den zwei Bergen. Und Gott hat immer wieder durch Propheten sein Volk zurückführen wollen. Er hat sie immer wieder daran erinnert, dass sie falsch gehen und dass sie umkehren sollen. Und nun hat Gott die Drohung wahrgemacht und sie gegen Israel über verwirklicht. Gott ist der Handelnde. Dreimal lesen wir das in diesen Versen 21 und 22. Da heißt es, ich werde oder ich will. Es ist die gleiche Verheißung, die wir auch schon in Vers 6 gelesen haben und betrachtet haben. Haggai 2,6. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die nochmalige Erschütterung der Erde bei der Kreuzigung unseres Herrn Jesu Christi den neuen Bund einleitete. Die erste Erschütterung war am Sinai, die zweite da. Und wer das möchte, der kann sich die Predigt gerne nochmal anhören. Es ist die vom 24.04. gewesen. Vers 22 zeigt dann aber weiter, dass nicht nur die Natur erschüttert wird, sondern eben auch Regierungen, die Mächte dieser Welt. Immer wieder sind Mächtige gestürzt worden. Doch es hat meist sehr lange gedauert, bis sich ein neues Regierungssystem etabliert hat. Der Regent ging, aber das System blieb, oder? Doch lesen wir auch, wer der eigentliche Handelnde ist. Es ist der Herr der Herrscharen. Er hat alles unter sich. Wenn man auch nicht an Gott glaubt, wenn die Regierungen im wahrsten Sinne des Wortes auch gottlos sind, selbst wenn sie Christ in ihrem Parteinamen haben, so kann der Herr doch immer noch die Geschicke leiten. Sprüche 21,1. Gleich Wasserbächen ist das Herz der Könige in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Und das tat Gott auch immer wieder. Davon lesen wir im Alten Testament. Daniel 4. Nebukadnezar hatte einen Traum von einem Baum, der wunderbar trägt und so weiter. Wir kennen das Gleichnis. Und nachher soll er abgeholzt werden, bis auf einen Stumpf. Und Daniel legt ihn auf Nebukadnezar aus. Nicht, weil Daniel so schlau ist, sondern weil Gott ihm diesen Traum offenbarte. Und in den Versen Daniel lesen wir Kapitel 4, 31 bis 33. Dass vorher wurde Nebukadnezar noch zum Tier im wahrsten Sinne des Wortes. Er verlor den Verstand, wenn man so will, schlief draußen, wurde vom Tau benetzt, seine Fingernägel wuchsen, seine Haare wurden wie Adlerfedern. Und er hat seinen Verstand völlig verloren, weil er sich eben über Gott erhob. Siehe, meine Stadt, die ich erbaut habe, mit meiner Kraft und so weiter. Daraufhin kam es. Aber Gott hat ihm auch noch einen Moment geschenkt, wo er nochmal erkennen durfte. Und das lesen wir in Daniel 4, 31, 33. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Welcher Herrscher ist in seinem Leben verrückt geworden, ganz offensichtlich verrückt und hat seine Herrschaft wiederbekommen, wenn es nicht von Gott käme? Sie hätten sich um diese Macht gerissen, sie hätten sie ihm aus der Hand gerissen und wären selbst König geworden, die Gegner des Regenten. Aber auch in Römer 13,1 lesen wir, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Gott hat alle Obrigkeiten eingesetzt. Das muss uns klar sein, das müssen wir ernst nehmen. Und wenn wir uns diese Verse zu Herzen nehmen, dann müssen wir akzeptieren, dass die jetzigen Herrscher, Regenten, Präsidenten, Minister von Gott eingesetzt sind, ob demokratisch oder nicht. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Vielleicht haben wir solch eine Regierung verdient. Aber nicht nur die Regierenden an sich, sondern auch die Heere, auf die sich die Regierungen stützen, die Waffen, sind kein Hindernis für Gott. Denn er ist der Herr der Herrscharen. Ägypten. Pharao wollte das Volk Israel nicht ziehen lassen. Er hat es nach der letzten Plage dann doch getan. Und dann kommt ihm die Idee, Mensch, warum haben wir das getan? Unsere Sklaven, sie sind weg und er jagt ihn hinterher. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen mit allen übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz Pharaos, dass er weiter ihn hinter ihm herzog. Und so jagten ihn die Ägypter, den Israeliten, mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharaos mit seiner Heeresmacht und erreichte sie, als sie sich am Meer gelagert hatten. Aber sie konnten sie nicht einholen, weil Gott sich zwischen dem Lager Israel und dieser Heeresmacht stellte. Denn die Ägypter sollten erkennen, dass Gott der Herr ist. Und er, der Herr, wollte sich an dem Pharao und seinen Streitwagen verherrlichen. Die Israeliten gingen durch das Meer, weil es stand wie eine Wand rechts und links von dem Volk. Denn das Wasser hat sich geteilt durch einen Ostwind. Die Ägypter gingen hinterher, sie wollten sie einholen, aber der Engel des Herrn, Christus, demolierte ihre Wagen sozusagen und sie kamen einfach nicht vorwärts. Sie kamen dem Volk nicht näher und da sagten die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Sie taten es aber nicht. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Wasser flossen zurück und Ägyptens ertrank. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und seinen Knecht Mose. Nebeneffekt: Es ist ein Zeugnis für gerettete Menschen am Beispiel der Israeliten. Denn obwohl sie immer wieder murrten, auch da, als sie vor dem Wasser standen, glaubten sie doch dem Herrn. Es ist aber auch ein Zeugnis für die Verlorenen am Beispiel Pharao. Er sah die Macht Gottes. 10 Plagen hat er gesehen und hat sein Herz verstockt, bis dann Gott sein Herz verstockte. Und da gab es keinen Weg mehr der Umkehr. Es war aus für Pharao. Darum lass dich warnen. Und wie es Pharao und seinem Herr ergangen ist, ist es auch anderen scheinbar übermächtigen Gegnern ergangen. Jericho, die riesigen Mauern, eingefallen. Midianiter, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, alle umgekommen. Ja, selbst in jüngerer Vergangenheit sehen wir Gottes Handeln an Israel. Jom Kippur-Krieg. Alle Staaten um Israel hatten sich aufgestellt, um gegen Israel, dieses kleine Land so groß wie Hessen, zu kämpfen. Das war am 6. Oktober bis zum 25. Oktober 1923, am hohen Fest, an dem höchsten Fest der Israeliten. Und sie haben verloren. Aus ihrer eigenen Kraft? Nein, da stand auch ein Heer ihnen gegenüber, das mit den israelitischen Heeren nicht zu vergleichen war. Gideon ging auf Gottes Befehl mit 300 Mann in eine Schlacht gegen 135.000 Midianiter. Die Ausrüstung der Kämpfer Gideons, also Heer, kann man dazu nicht sagen, denn es war ein kleiner Haufen. Es war eine Fackel, ein Krug und ein Schofarhorn. Rechts die Fackel, links das Schofarhorn oder umgekehrt, ich weiß es jetzt gar nicht. Wo war das Schwert? Ihr Auftrag, das lesen wir in Richter 7, da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber mit ihrer linken Hand die Fackeln und in ihrer rechten Hand die Hörner zum Blasen und sie riefen: Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Was tat der Herr? Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert, eines gegen den anderen. Und das Heer floh bis Bethzitta gegen Zerat, bis an das Ufer von Abel Michalo bei Tabat. 120.000 Tote, werden wir weiterlesen. Und von so einer Schlacht werden wir noch einmal hören. Vielleicht nicht direkt hören, aber wir dürfen es jetzt schon lesen in Offenbarung 16 und 19. Von der Schlacht bei Harmageddon. Aber bevor es zu dieser Schlacht kommt, da wird die 7. Zornesschale geöffnet. Und es wird ein Erdbeben geben, so groß, wie es die Menschheit noch nie gesehen hat. Dazu ein Meteoritenschauer, so dass die ganze Topographie verändert wird. Inseln werden untergehen, Berge werden eingeebnet. Und dann wird diese Schlacht kommen, wo die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres und des Propheten angenommen haben, sich gegen das Heer Christi wenden. Und dann wird das Tier und der falsche Prophet letztendlich in den Feuersee geworfen. Und die übrigen Menschen, sie werden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigen sich an ihrem Fleisch. Grausam. Aber es wird kommen. Es sind düstere Aussichten für die Zukunft. Und wenn wir die Gegenwart betrachten, haben wir das Gefühl, es hat schon begonnen. Und so ist es ja auch. Jesus sagt, das lesen wir in Lukas 21,9, wenn ihr aber von Krieg und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Es fällt schwer, darüber nicht zu erschrecken, gerade wenn man auf den Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Katastrophen, die uns noch erreichen werden, blickt. Auch auf die anderen Kriege, die jetzt so weit in den Hintergrund gerückt sind. Dann stellt man sich die Frage, geht es noch schlimmer? Und die Antwort ist ja. Denn das ist der Anfang der Wehen. Einer Zeit, in der es auch für wiedergeborene Christen Drangsal und Tod um Christi Willen geben wird. Und wir sollten nicht meinen, dass wir davon ausgenommen sind. Auch in Deutschland wird es geben, denn es sind die Familien, aus denen die Christen, die eigenen Familien, aus denen auch Christen verraten werden. Es ist keine Angstmacherei. Es ist keine Angstmacherei, weil die Warnung Jesu beginnt mit den Worten: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und die Lehre Jesu, sie geht auch noch weiter. Sie gibt die Hoffnung, die wir brauchen, an der wir uns festklammern dürfen und sollen. Doch kein Haar, lesen wir in 21,18, von eurem Haupt wird verloren gehen. Und 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und das ist unsere Hoffnung. Das Reich Gottes ist nahe. Und das ist der Grund der Hoffnung, den wir auch in irdischer Drangsal, so schlimm sie auch sein mögen, haben dürfen. Diese irdische Drangsal, sie ist nichts im Vergleich zu der himmlischen Herrlichkeit. Aber sie ist auch nicht so schlimm wie die Qualen der Hölle, die diejenigen erleiden müssen, die die Gnade Gottes nicht annehmen, die kein Teil dieses himmlischen Reiches werden wollen. Wenn die Aussicht auf Erfolg der Gemeinde Christi an unserer Kraft, an der Kraft jedes Einzelnen hinge, dann hätten wir allen Grund zur Sorge und wir hätten allen Grund, alle Hoffnung fahren zu lassen. Wie wir mit unserer Kraft das schaffen sollen, das ist unmöglich. Aber es ist nicht an uns. Es hängt nicht an unseren körperlichen oder von unserer seelischen Kraft ab, sondern es ist Gottes Werk. Es ist sein Wille, dass die Gemeinde gebaut und durchgetragen wird. Getragen. Darum ist der letzte Vers, den wir in Haggai lesen, auch eine frohe Botschaft für die Kinder Gottes. Sie gibt Kindern Gottes Hoffnung. Und diese Hoffnung basiert nicht auf menschlicher Weisheit, denn es spricht der Herr der Herrscharen. Auch wenn wir nur das geschriebene Wort vor uns haben und es vielleicht durch Übersetzungen mancher Ausdrücke und Redewendungen unklar ist an manchen Stellen, nicht das ganze Wort, ja, so können wir doch gewiss sein, dass der Herr sein Wort hält. Er wacht darüber, sodass es keine Aussage gibt, die sich widersprechen. In Haggai lesen wir, dass 15 Mal der Herr spricht im gesamten Buch. Davon 11 Mal mit seinem Titel Herr der Herrscharen. Ich bin der Herr, der über alles die Kraft hat und das Sagen hat. Herrscharen. Und dies ist Ermutigung und kein billiger Trost, wenn jemand sagt, ja, ich habe auch schon mal sowas erlebt, wie du jetzt erlebt hast und ich will, nein, das ist kein Trost oftmals. Aber Gott spricht hier und hält seine Hand über die Seinen. Gott spricht mit einer göttlichen Autorität und damit haben die folgenden Aussagen Erfüllungsgarantie. Kein Mensch kann sagen, was morgen sein wird. Keiner kann sagen, ob dieser oder jener Krieg gewonnen wird. Aber wenn Gott etwas sagt, dass das oder jenes eintreffen wird, dann wird das oder jenes eintreffen. Und Gott sagt, an jenem Tag, an diesem Tag, wo alle Feindschaft zunichte gemacht wird, werde ich machen. Gott wird machen. Und das ist die nächste Sicherheit, die Gott gibt. Es ist nicht an den Mühen Zerubabels abhängig, nicht einmal von seinem Willen. Gott wird ihn nehmen, er hat ihn erwählt. Und zu was hat er Zerubabel erwählt? Er will ihn wie einen Siegelring machen. Zerubabel bekommt keinen Siegelring, sondern er wird wie ein Siegelring. Gott wird Zerubbabel eine Stellung geben, in der er mit dem Herrn verbunden ist und bleibt. Er wird ihn nicht wegwerfen, wenn er ihn nicht mehr braucht, denn ein Siegelring ist etwas Wichtiges. Er ist Gottes wertvolles Eigentum. Und diese Verheißung gilt nicht nur für Zerubbabel persönlich, sondern auch für diese offizielle Position, die er innehat, als Statthalter. Sprich zu Zerubbabel, meinem Knecht, dem Statthalter. Und das zeigt sich auch daran, dass das Verheißene erst dann kommen wird, wenn alle Reiche umgestürzt sind. An diesem Tag werde ich dich machen wie einen Siegelring. Somit ist Zerubbabel ein Schatten von Zukünftigen. Ähnlich wie der Tempel aus Stein ein Bild für die Gemeinde Christi ist. So ist Zerubbabel als Bauherr dieses zweiten Tempels ein Schatten auf Christus, Jesus als Bauherr des Tempels, die Gemeinde. Auch der Ausdruck mein Knecht wird in der Schrift für Christus verwendet. Jesaja 42,1 zum Beispiel. Und die weitere Verwendung, wenn Gott jemand seinen Knecht nennt, dann sind es gehorsame Menschen wie Hiob, Abraham, Jakob, Mose, David. Auch Israel wird als Knecht bezeichnet in Jesaja 41,8. Ein Siegelring war nicht nur ein besonderes Schmuckstück, wie es heute oft getragen wird, sondern hatte in der damaligen Welt die Funktion, Dokumente zu autorisieren. Wenn ein Gesetz verfasst wurde, drückte der Regent seinen Siegelring in das Wachs, das auf das Papier getropft wurde. Das war lange Zeit Usus, bis ins hohe Mittelalter und ich weiß noch nicht wie lange, vielleicht ist es sogar heute noch möglich. Und welch ein ungeheurer Schaden konnte entstehen, wenn dieser Siegelring in falsche Hände kam. Der Verlust einer EC-Karte wäre dagegen lächerlich. Der wahre Siegelring ist allerdings Jesus Christus. Und Jesus hatte diese Autorität. Bei der Taufe lesen wir in Markus 9,7, bei der Verherrlichung. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und bei der Taufe war es ähnlich. Es kam auch eine Stimme aus dem Himmel und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dass Zerubbabel solch eine Verheißung bekam, lag nicht an seinen Werken, sondern an der Erwählung Gottes. So wie Gott Jakob erwählte, wie er David erwählte, ohne dass sie je etwas Großes zustande gebracht hatten, so hat er auch Zerubbabel erwählt und hat ihm somit auch eine Verheißung gegeben. Denn der Messias stammt auch von Zerubbabel ab. Und das ist unsere Hoffnung für alle. Dass es eben nicht auf Werke ankommt, die du tust oder getan hast, sondern auf die Bereitschaft, Gott gehorsam sein zu wollen. Zerubbabel hat wie die anderen Israeliten fast 16 Jahre nicht am Tempel gearbeitet. Er war kein Anführer wie David vor ihm oder Nehemia als Statthalter nach ihm. Dennoch wird Gott ihn wie einen Siegelring machen, weil Gott ihn erwählt hat. Die Verheißungen an Zerubbabel werden sich noch erfüllen, aber Teile davon haben sich erfüllt. Im Buch Zacharia 4,9 lesen wir, die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Zacharia nimmt dieses auf, damit er als Prophet bestätigt wird. In absehbarer Zeit spätestens bis zum Tod Zerubbabels, war das Haus Gottes fertig. Es hat noch 4,5 Jahre gedauert, bis der Tempel fertig war. Wir erinnern uns, 180.000 Menschen, 7,5 Jahre. Das Siegel ist ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers. Und somit gehört natürlich auch der Ring dem rechtmäßigen Eigentümer. Serubabel ist damit die Sicherheit gegeben, eins beim Herrn zu sein, nicht verloren zu gehen. Welch eine Verheißung! Er hat aber auch die Aussicht, dass er für Gott noch einmal wichtig wird, am Tag des Herrn. Er geht nicht verloren im geistlichen Sinne. Kinder Gottes sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Auch wir sind Eigentum Gottes. Und damit haben wir auch eine Aussicht, nicht verloren zu gehen, weil Gott uns in seiner Hand hält. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. So sprach Gustav Heinemann 1950 auf dem Kirchentag in Essen, 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen damals brauchten auch eine Hoffnung. Aber welcher will uns eine Hoffnung geben, wenn sie nur auf das Irdische beruht? Wir brauchen eine Hoffnung oben im Himmel. Denn diese Welt wird untergehen. Wenn du darauf hoffst, dass diese Welt in eine rosige Zukunft geht, dann wirst du eine herbe Enttäuschung erleben. Denn diese Welt wird untergehen, wie wir gelesen haben. Es sind nicht die Reiche und Mächte dieser Welt, die herrschen werden. Auch sie werden untergehen. Die alleinige Hoffnung liegt in Jesus Christus, weil wir durch ihn das Leben bekommen, für das es sich lohnt zu arbeiten, für das es sich sogar lohnt zu sterben, den irdischen Tod. Denn es ist ein ewiges Leben und es wird eine Auferstehung geben für alle, die nicht verloren gehen. Darum komm zum Herrn. Und wenn du schon sein bist, vertrau auf ihn, weil er dich auch in Trübsal bis zum Ende durchbringen wird. Denn du bist ihm kostbar. Amen. Wir sind nun zum Ende gelangt. Wir wollen noch mal aufstehen und gemeinsam beten. Großallmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir so eine Aussicht haben, wenn wir deine Kinder sind. Ja, du warnst uns Menschen immer wieder und immer wieder, doch deinen Willen zu tun, deine Kinder zu werden, dir gehorsam zu sein, dich in Liebe anzunehmen, weil du die Liebe bist, weil du Großes mit uns vorhast, obwohl wir Sünder sind, obwohl nicht einer gerecht ist. Du erwählst die Menschen nicht nach ihren Taten, sondern weil du es willst. Vor Grundlegung der Welt wusstest du, was kommen wird. Und wir dürfen es erleben, eins bei dir die Herrlichkeit zu verbringen, wenn wir deine Kinder sind. Hilf uns, dass wir dieses Wort weitergeben, dass wir diese Hoffnung weiter leben und dass wir auf dich schauen, weil du uns liebst. Hilf aber auch, dass wir den Menschen eine Warnung sind, wenn sie dich nicht annehmen, dass wir nichts verheimlichen oder zurückhalten, weil es uns schwerfällt, diese düsteren Aussichten zu predigen, zu verkünden. Denn du hast sie uns gegeben, damit Menschen sich zu dir bekennen, damit dein Wort verkündigt wird, damit du erkannt wirst als der wahre Herr der Herrscharen, der über alles steht. Ich danke dir, dass du mein Herr bist, dass du unser Herr bist. Hilf uns, steh uns bei, dass wir dir treu sind und dir dienen aus Liebe zu dir. Amen.